Willkommen zur Talk- und Musiksendung bei Radio Horeb. Im Studio für Sie ist Nadja Neubauer. Simon Jakob hat 2011 das Projekt Peacemaker ins Leben gerufen. Als Journalist reist er seitdem in den Mittleren und Nahen Osten auf der Suche nach Frieden. Seine Intention ist es, die Menschen in der westlichen Welt über den Nahen Osten aufzuklären und ein Bild vom Nahen Osten zu zeichnen, das der Realität entspricht und das den ein oder anderen vielleicht überrascht. Wie geht es den Menschen in den Kriegsgebieten? Wer sind die Menschen, die sich für den Frieden in ihrem Land einsetzen? Ist Friede dort überhaupt möglich? Darüber habe ich mit Simon Jakob gesprochen, der zu Gast bei mir im Studio war. Für Ihr Projekt Peacemaker setzen Sie immer wieder Ihr Leben aufs Spiel. Ja, was muss man über Sie denn wissen, Herr Jakob, um Ihr Handeln verstehen zu können?
Ja, das Leben aufs Spiel zu setzen für eine Sache, die es wert ist, ist, glaube ich, äußerst wichtig, weil letzten Endes, wenn wir als Menschen nicht gewillt sind, für unsere Ideale, unsere Freiheit, unseren Frieden, auch unserem Glauben im positiven Sinne etwas zu opfern, dann werden wir die Gesellschaft so, wie sie ist, mit ihren freiheitlichen Werten, mit ihrem Verständnis für die Menschenrechte und vor allem auch ihrem Verständnis für meines Erachtens nach wichtigen christlichen Gedankengutes, welches auch Teil meines Lebens ist, verlieren. Und deswegen muss der Mensch immer bereit sein, auch Opfer zu erbringen. Nicht jeder kann das verstehe ich. Ich habe, glaube ich, Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen, die es mir ermöglichen, Dinge zu tun, die andere Menschen vielleicht nicht tun können. Aber gerade aus diesem Grundsatz heraus, dass ich diese Fähigkeiten habe, sollte ich sie da einsetzen, wo sie am effektivsten sind und wo sie meines Erachtens nicht nur mir etwas bringen, sondern in erster Linie der gesamten Gesellschaft.
Ist daraus dann auch das Project Peacemaker entstanden, dass Sie erfahren haben, wo Ihre Fähigkeiten wirklich liegen und versucht haben, sie dann auch an dem richtigen Ort, an der richtigen Stelle einzusetzen?
Offen gesagt, ich war meine Fähigkeiten sehr wohl bewusst, weil ich ursprünglich aus dem Top-Management komme. Die Entscheidung, Project Peacemaker anzustoßen, resultierte eher aus der Sichtweise heraus, dass ich meine Fähigkeiten da einsetzen sollte, wo sie der Gesellschaft dienen und nicht dem Profit eines Unternehmens. Im Management, das hat mir keine Erfüllung gebracht. Ich wusste, ich habe Fähigkeiten, ich wusste, ich habe Möglichkeiten, aber ich habe mir dann oft selber die Frage gestellt, wenn ich jetzt mein Leben verwirklicht hätte und ich würde vor Gott stehen und Gott würde mich fragen, was hast du mit den Fähigkeiten getan, die ich dir gegeben habe? Und ich würde antworten, ich habe nur einem Unternehmen dabei geholfen, den Aktienindex zu steigern, dann möchte ich mir nicht vorstellen, was eine Antwort ist. Und tatsächlich habe ich sogar nachts davon geträumt. Ich dachte, was würde jetzt Gott sagen, wenn ich vor ihm stehen würde und sagen, ich habe dir all diese speziellen Fähigkeiten gegeben. Gerade dir, was hast du damit getan? Und ich hatte irgendwann Zweifel an dem, was ich tue. Ich hatte auch Zweifel an anderen Entwicklungen in Deutschland, in Europa, auch auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene. Ich habe mich selber gefragt, was muss ich letzten Endes in meiner Funktion, innerhalb meiner Fähigkeiten tun, um nicht Gesellschaft zu spalten, sondern die Menschen näher zusammenzubringen. Unabhängig ihrer Ethnie, ihrer kulturellen Herkunft, ihrer Religion. Und es war mir ein persönliches Bedürfnis, auch aus meinem Glauben heraus, nicht den Konflikt mit den Menschen zu suchen, sondern die Gemeinsamkeiten zu suchen. Und daraus entstand dann Project Peacemaker.
Project Peacemaker, geht es da jetzt auch darum, den Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen zu fördern?
Es ist essentieller Bestandteil, den Dialog zu fördern, und zwar auf einer Ebene, die immer wieder missachtet wird. Wir unterhalten und debattieren mit hohen Geistlichen, hohen Politikern, Akademikern. Wir lassen aber völlig außer Acht, dass das nicht die durchschnittliche Gesellschaft ist. Der durchschnittliche Mensch, der einfache Mensch, der Vater, die Mutter, der Student, der Schüler, das Kind. Ich habe mich selber gefragt, die meisten Menschen, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, außerhalb der politischen und der gesellschaftlichen, selbst der kirchlichen Norm, wollen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, wollen Frieden haben. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass in Europa, auch in der westlichen Welt, ein völlig anderes Bild entstanden ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass alle glauben, dass im Nahen Osten alle noch Terroristen sind. Das ist verrückt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich als Mensch mit nahöstlichem Ursprung auf der Straße plötzlich ganz anders betrachtet werde. Ich glaube, dass Project Peacemaker genau dem entgegenwirkt, weil wir in einer verständlichen Sprache, nämlich in Deutsch, nicht in Arabisch, nicht in Englisch, nicht in meiner Muttersprache Aramäisch, sondern in Deutsch, den Menschen etwas näher bringen. Wir bringen ihnen die Menschen näher aus dieser Region. Und das ist ein Schlüsselfaktor, weil ab dem Moment, ab dem ich mich mit dem anderen beschäftige, passiert etwas. Wir beginnen damit, wir fangen an, uns für den anderen zu interessieren. Und wir hinterfragen oft. Und dieses Erlebnis des Hinterfragens habe ich so oft immer wieder gesehen. Ich kann mich an Gespräche erinnern mit jungen Muslimen, die zu mir sagten, nachdem du bei uns warst, obwohl die nächste Kirche gleich neben ihnen war, haben wir zum ersten Mal in unserem Leben eine Kirche besucht. Das hat mich erstaunt. Sie leben jahrelang neben einer christlichen Community, aber es bedürfte erst eines Menschen aus Europa, der zu ihnen kommt, sagt, ich komme jetzt zu dir. Und sagten sie mir, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben nach deinem Besuch eine Kirche besucht, weil mich das jetzt tatsächlich interessiert hat. Und dann schauen uns manche erstaunt und sagen, das ist euch widerfahren? Ja. Und die haben euch am Leben gelassen? Wie bitte? Die haben euch am Leben gelassen? Warum sollten sie uns etwas tun wollen? Das sind Menschen.
Glauben Sie, dass der Dialog bei uns zu wenig gesucht wird in der Hinsicht?
Ich glaube, dass der Dialog sehr wohl gesucht wird. Ich glaube nur, dass der Dialog mit den Falschen oftmals gesucht wird und dass er unkritisch ist. Dialog bedeutet ja nicht, dass ich letzten Endes immer einen positiven Hintergrund oder ein positives Ergebnis brauche. Dialog bedeutet auch immer Selbstreflexion, die Auseinandersetzung mit der eigenen Situation und der Situation des anderen. Das bedeutet Dialog. Unser Problem ist, dass wir innerhalb des Dialoges nicht kritisch sind. Und weil wir nicht kritisch sind, werden wir vom Gegenüber nicht ernst genommen. Dialogmöglichkeiten gibt es genug. Wir müssen nur den Dialog auf eine ehrliche, kritische und respektvolle Ebene erheben. Das ist Dialog. Dafür ist doch Demokratie da, dass wir Dialoge miteinander führen auf einer ernsthaften Ebene.
Ja, und Sie waren ja eben, wie Sie gesagt haben, Sie waren vor Ort, haben mit den Menschen dort gesprochen, sind in Dialog getreten. Ja, wie haben Sie denn die Menschen dort allgemein erlebt? Also Sie hatten auch schon gesagt, die Menschen dort suchen Frieden. Sie kämpfen dort auch für ihre Freiheit. Wie geht's den Menschen denn dort, die teilweise ja unter Verfolgungen leiden, die wirklich Schlimmes auch durchmachen müssen? Wie geht's den Menschen?
Jemand, der unter Verfolgung leidet, ob jetzt Christ, Sunnit, Schiit, Jeside, das sind Menschen, die natürlich Angst haben. Was erstaunlicher ist, dass gerade im Nahen Osten, trotz dieser Ängste, die sie haben, die Menschen trotzdem dialogfähig sind. Sogar mehr als in Europa und sie sind sogar kritischer als hier. Und das hat mit einem einfachen Grund zu tun. Wenn man in einer Region lebt, die andauernd mit Konflikten zu tun hat und sich die Konflikte konfessionalisieren, das heißt Religion zu einem Hauptgrund für Konflikte wird, obwohl es strukturelle Gründe hat, dann beginnen die Menschen damit, religiöse Dogmen, die politisiert wurden, zu hinterfragen. Viel kritischer als in Europa. Und diese Debatte geht von jungen Muslimen aus, Christen, Atheisten. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte einige dieser jungen Menschen aus dieser Region hierher holen und mit ihnen den Dialog zu machen, damit wir verstehen, warum sie reagieren, warum sie selber sagen, der kritische Dialog ist von außerordentlicher Bedeutung. Das bedeutet aber auch, dass sie natürlich sich in Gefahr begeben. Jeder, der kritisch ist, unabhängig, ob sie gegenüber Extremisten kritisch sind oder dem herrschenden Autokraten oder dem herrschenden System, sie laufen Gefahr, gefoltert zu werden und eingesperrt zu werden. Aber am Anfang haben sie meine Frage gestellt, warum ich mein Leben einsetze. Ich stelle die Frage, warum all diese jungen Menschen ihr Leben einsetzen, um einen Dialog zu führen. Weil sie Freiheit haben wollen, zwar die Freiheit, die wir hier haben.
Wie genau haben Sie dann dort erlebt, dass Religion politisch missbraucht wird?
Also Religion ist ein Mittel zum Zweck. Man kann Religion im positiven Sinne einsetzen, man kann Religion im negativen Sinne einsetzen. Zunächst einmal muss man wissen, dass der Nahe Osten nicht aus politischen Strukturen besteht, wie wir sie kennen. Demokratien und ähnliches. Der Nahe Osten ist ein Konstrukt bestehend aus Clanstrukturen und oberflächlich vielleicht einen demokratischen Anstrich oder einen autokratischen Anstrich oder sogar einen kommunistischen Anstrich. Aber letzten Endes sind es Clanstrukturen, Stammesstrukturen, die miteinander verfeindet sind. Religion legitimiert letzten Endes den Clan-Kodex einer Stammesstruktur. Und hier haben wir besonders im Islam eine Spezifikation, die den Clan-Kodex im Besonderen legitimiert. Das bedeutet, Ich kann mein Christentum, meinen Islam, abgekoppelt vom Clan-Kodex, völlig spirituell leben. Oder ich nehme die Werte und Normen der Religion, politisiere sie und unterstreiche das Recht des Clans. Bei Christen funktioniert das übrigens ähnlich, aber bei Christen habe ich eine andere Wertenorm innerhalb des Clan-Kodex als bei Muslimen. Wenn jetzt im Islam auch noch die Scharia hinzukommt als Rechtskorpus, dann sprechen wir nicht nur von einer Religion, sondern von einem gesellschaftlichen Kodex religiöser Natur, der letzten Endes die politischen Interessen des Clans befürwortet und legitimiert. Trennt man die Religion dagegen vom politischen System, bleibt ein spiritueller Aspekt übrig und die Politik alleine muss sich auf die entsprechende Struktur stützen. Allerdings haben wir das Problem im Nahen Osten, dass patriarchalische Strukturen ohne religiöse Legitimation kaum bestehen können.
Ja, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass aus einem Bürgerkrieg ein Religionskrieg wurde? Und wieso ist das vielleicht auch auf der anderen Seite wenig überraschend, dass es so gekommen ist?
Nun, teilweise hat das auch mit der Naivität des Westens zu tun oder der westlichen Beobachter. Wir haben im Nahen Osten schon seit jeher eine starke Spiritualisierung der Region. Und der Extremismus, ob er jetzt vom IS kommt, von Al-Qaida oder von Vorgängerorganisationen, ist nichts Neues. Er war uns bekannt. Während einer bipolaren Zeit, als wir noch die Situation, den Kalten Krieg hatten, war der Westen sich nicht zu schade, extremistische Strömungen zu nutzen, um letzten Endes die Sowjetunion in einen Konflikt zu bringen, wie zum Beispiel in Afghanistan mit den Mujahedins. Der Islamische Staat mit seinen Aktivitäten ist das Resultat der völkerrechtswidrigen Invasion der US-Amerikaner 2003. Als die USA den Irak besetzten und Saddam Hussein entmachteten, haben sie einen Kardinalsfehler gemacht. Sie haben in dieser Zeit den kompletten Sicherheitsapparat aufgelöst. Hierzu muss man wissen, dass vorher im Irak die Sunniten, eine Minderheit, die Macht im Land hatten und die Schiiten unterdrückten. Mit der Auflösung des Sicherheitsapparates, wo fast ausschließlich Sunniten waren, Armee, Militär, Geheimdienste, Polizei, kamen die Schiiten an die Macht. Dies wiederum führte dazu, dass kaum ein Sunnite an der Macht partizipierte und säkulare Sunniten, sogenannte Baathisten, also Anhänger der Baath-Saddam-Partei, gingen in den Untergrund und führten einen sogenannten asymmetrischen Krieg gegen die Besatzer. Dies führte dazu, dass sie sich im Laufe der Zeit mit Extremisten zusammengetan haben, wie zum Beispiel Al-Qaida Irak. Und aus diesem Gemisch zwischen ehemaligen Geheimdiensten, die hervorragend ausgebildet waren, und Al-Qaida entstand im Laufe der Zeit der Islamische Staat. Das war ersichtlich, das war kommen zu sehen. Wir wussten es, weil die Indikatoren dafür sprachen. Wir ignorierten es lediglich. Das heißt, wir haben an der Spitze des Islamischen Staates, so makaber das auch klingen mag, Säkularisten und Atheisten, die letzten Endes einen medialen Krieg anzettelten. Und wir haben auf der anderen Seite Extremisten, Salafisten, finanziert durch Gelder aus dem wahhabitischen Raum, die mit Atheisten paktierten. Den wenigsten ist das bewusst. Das heißt, wenn wir heute sagen, wir haben eine Konfessionalisierung der Region, dann ist es eine bewusste Konfessionalisierung durch Menschen, die konfessionslos sind. Das Problem ist nur, dass wir in der westlichen Welt die Komplexität dieser Thematik inklusive der Stammesdoktrin, der Stämme an sich, die im Konflikt stehen, in Verbindung mit all diesen Verhaltensweisen nicht in der Tiefe analysieren und dann im Nachhinein sagen, oh, wir haben es doch nicht gewusst. Wenn ich ehrlich bin, wir haben es sehr wohl gewusst. 2010, 2011, 2012 war es zum Beispiel ersichtlich, dass wir in einigen Jahren vor den Grenzen Europas massive Flüchtlingsströme hätten. Das UNHCR hat bereits 2013 darauf hingewiesen, dass die Gelder nicht mehr reichen, um die Flüchtlinge zu finanzieren. Günstiger für Europa wäre es gewesen, wenn wir von vornherein die Fluchtursachen bekämpft hätten, den Menschen dort Möglichkeiten gegeben hätten, nämlich ein sicheres Zuhause zu haben, dann hätten wir die Flüchtlingswelle 2015 nicht gehabt, die letzten Endes dazu geführt hat, dass zum Beispiel Großbritannien sich aus der EU verabschiedet hat, weil man mit diesen populistischen Situationen gespielt hat. Und das machen auch andere Parteien in Europa. Übrigens, das ist brandgefährlich. Aber die Situation hätten wir verhindern können. Die Politik macht es sich einfach und sagt, das haben wir nicht gewusst. Ich behaupte, die Politiker, die sagen, wir haben es nicht gewusst, lügen oder sind verdammt naiv.
Ja, also dass sich der Westen Konflikte einmischt, die er gar nicht so wirklich von ihren Hintergründen her versteht.
Also der Westen mischt sich dann in Konflikte ein, wenn er einen wirtschaftlichen Vorteil daraus hat. Das muss man auch hinzufügen. Ich habe während all dieser Zeit habe ich einiges an naives Gedankengut abgelegt. Der Westen mischt sich in Konflikte ein, wenn er einen Vorteil daraus hat. Das ist auch berechtigt, dem möchte ich ja gar nicht widersprechen, aber wenn er sich schon einmischt, dann sollte das vielleicht mit mehr Feingefühl machen und mit einem tieferen analytischen Denken, anstatt nur kurzfristig zu agieren.
Ist es auch ein Grund, warum es so schwerfällt, den Islamischen Staat zu bekämpfen, weil er einfach so genau auch weiß, eben gerade mit den digitalen Medien umzugehen? Er macht sich ja die Medien sehr gut für sich selbst zunutze.
Absolut. Der Islamische Staat besteht zu Teilen aus ehemaligen Geheimdienstlern, die die Gesellschaft im Westen dekodiert haben und die sehr wohl wissen, was technisch machbar ist. Der Islamische Staat hat den Glaubenskrieg, den Dschihad, auf eine Ebene angehoben, die Hollywood Konkurrenz machen könnte. Allerdings hat er es sehr wohl, sehr bewusst gemacht. Dem Islamischen Staat ist bewusst, dass man militärisch den Westen unmöglich besiegen kann. Man kann ihn in Form eines asymmetrischen Krieges immer wieder piesacken und hier und da ein Scharmützel gewinnen. Aber die Medien, vor allem die neuen Medien, sind das Tor in die Kinderzimmer unserer Jugendlichen. Und das hat der Islamische Staat in Form der Leitung der digitalen Medien sehr früh erkannt. Nur wir im Westen haben das leider Gottes auch für eine lange Zeit völlig ignoriert, weil wir dachten, wir haben als Staat jederzeit die Möglichkeit, das einzudämmen. Aber wir machten hier einen Fehler, weil der Islamische Staat, nennt sich zwar Islamischer Staat, legt aber eine Guerilla-Media-Taktik an den Tag. Das bedeutet, der Konflikt, der am Boden stattfindet, der asymmetrische Konflikt, wurde digitalisiert. Also hat man digitale Bomben entwickelt, um letzten Endes in die Köpfe der Menschen hineinzukommen, im Besonderen der Jugendlichen. Der Vorteil für den Islamischen Staat besteht darin, auch das war diesem bewusst, dass das Internet keine territorialen Grenzen kennt. Das bedeutet, ich kann als Deutschland, als Frankreich gar nicht verhindern, dass ein Video publiziert wird, wenn der Server irgendwo in Malaysia, vielleicht in Ägypten oder auf irgendeiner Insel steht. Und diesen Trugschluss haben wir teuer bezahlt. Wir sind erst jetzt in der Situation, dass wir diese Realität erfasst haben. Aber ich kann eines schon einmal sagen, die Nachfolgeorganisation des Islamischen Staates, diese Ideologie, wird das, was der Islamische Staat getan hat, als Blaupause verwenden, um den Dschihad, um diesen Konflikt sogar noch intensiver zu digitalisieren, weil es so viel einfacher ist, über diese Mechanismen in die Köpfe der Menschen zu kommen. Territorial betrachtet können wir das nicht eindämmen. Wir können das Internet nicht kontrollieren. Aber wir können dieser medialen Strategie etwas entgegensetzen. Und das hatte Project Peacemaker ebenfalls im Sinn.
Ja, und wieso ist denn der Islamische Staat eigentlich gerade für junge Menschen so attraktiv?
Nun, Sie müssen erstmal fragen, für welche jungen Menschen ist der Islamische Staat attraktiv? Die westliche Gesellschaft ist sehr stark fixiert auf das Individuum, auf die Einzelperson, auf die Leistung des Einzelnen. Wenn jetzt aber Menschen vor allem aus nahöstlichen Strukturen in einer westlichen Welt leben und auch in der zweiten, dritten Generation und sie haben nicht mehr das Gefühl, dass sie diesen kollektive Zugehörigkeit zu einem Clan haben, zu einer Struktur, die ihnen etwas gibt, einen Halt, einen Wert, noch eine Spiritualität, dann suchen sie nach neuen einfachen Ansätzen, nach neuen einfachen Möglichkeiten, nach einem Schwarz-Weiß-Denken. Und genau das hat der Islamische Staat gemacht. Er spielt nämlich mit diejenigen, die sich nicht mehr als Teil eines Clans betrachten oder nicht mehr in diesen Clan reinkommen, in der westlichen Gesellschaft, die dem Leistungsdruck nicht mehr standhalten und nach einem kollektiven Gesellschaft suchen, die ihnen etwas gibt. Das könnte unter Umständen zum Beispiel die Religion sein. Die katholische, evangelische, alle anderen Kirchen geben jungen Menschen letzten Endes Halt. Aber wenn diese jungen Menschen aus einem kulturellen Kontext kommen und sie können zum Beispiel jetzt selbst mit ihrem eigenen Islam nichts mehr anfangen, sie sehen keinen Halt mehr, dann keinen Sinn mehr, weil die Welt aus mehr besteht als nur Materialismus. dann suchen sie nach einfachen Antworten. Und eine einfache Antwort, um sich selber zu finden, um einen Sinn im Leben zu finden, gepaart mit dem kulturellen Ursprung und auch der Ursprungsreligion des Islams, kann die Steigerung sein, nämlich islamischer Staat mit seinem ultraorthodoxen Dogmen. Ich habe dann die Möglichkeit, als jemand, der vorher nichts an Macht zu bekommen, ich habe die Möglichkeit, diese Macht auszuüben, und ich habe die Möglichkeit, so makaber das auch klingen mag, einen Sinn in meinem Leben zu finden. Und sei es nur durch den Tod im Krieg. Das ist ein Trugschluss, aber das sind die Ideale, die letzten Endes am intensivsten junge Männer anziehen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und frustriert sich von allem abwenden, was ihnen einst lieb war.
Ja, und Sie sind ja eben durch all die Gebiete gereist, die teilweise auch vom Islamischen Staat zerstört worden sind. Und trotzdem war es so, dass Sie in der Hölle des Krieges auch Menschlichkeit erlebt haben. Wie haben Sie diese Menschlichkeit erlebt, die Nächstenliebe?
Menschen glauben das oft nicht. Ich sage, ich war Gott am nächsten, als ich in der Hölle war. Das hat damit zu tun, dass wir glauben, dass Krieg und Leid Menschen letzten Endes vollends zerstören. Wenn aber ein Mensch an etwas glaubt, an etwas Gutes, an die Hoffnung, dann wird er sich nicht dazu verleiten lassen, so zu werden wie die Dämonen, die ihn jagen. Ich habe Menschen erlebt, die alles verloren haben. Menschen, die ihre Kinder verloren haben. Trotzdem haben sie an etwas geglaubt, hatten Hoffnung und sagten, egal was passiert, wir bauen alles wieder auf, weil wir nicht wie die werden wollen, die das zerstört haben. Und hier kommen wir an etwas, was im tieferen Sinne rein menschlich ist. Der Mensch an sich ist kein schlechtes, böses Wesen. Der Mensch möchte an sich nicht den anderen verletzen. Die meisten Menschen haben Ängste und Schwierigkeiten damit, einen anderen zu verletzen. Einige wenige haben eine Schwelle übertreten, sie können nicht mehr zurück. Sie tun das mit Freude. Ich selber habe all diese Jahre letzten Endes erlebt, wie ich einen Transformationsprozess durchgemacht habe. Irgendwann habe ich mich selber dabei ertappt, wie es für mich völlig kalt ist, wenn ich an Leichen vorbeilaufe und ich mir dabei nicht mal mehr etwas denke. Obwohl diese Leichen und diese zerfetzten Körper, dieses brennende Fleisch, was man da nahe sich, obwohl es Menschen waren. Ich konnte das machen, weil ich jedes Mal in diese Menschen oder in diese Leichen oder in diese tote Stück Fleisch etwas hineinprojiziere, nämlich Monster. Für mich waren das alles Monster. Für mich waren das widerwärtige Wesen, die der Hölle entsprungen sind und letzten Endes eigentlich nur danach trachteten, meinen Kopf von den Schultern zu trennen. Also hatten sie es verdient. An einem Punkt in meinem Leben, als ich in einer völlig zerbombten Region war, hatte ich ein Erlebnis und anhand dieses Erlebnisses musste ich mich selber fragen, wie weit ich gekommen bin, ob ich nicht schon selber zu dem geworden bin, was ich verachte, was ich verfluche, was so dämonisch auf mich wirkt. Ich muss hinzufügen, dass in dieser Zeit auch meine Emotionen letzten Endes sich nur noch auf etwas beschränkten, nämlich auf eine Funktionalität, die es mir ermöglichte, mit all diesen Dingen umzugehen. Aber das reichte nicht. Das reichte bei weitem nicht, weil ich irgendwann eine Leere spürte und ich plötzlich die Angst in mich aufkeimen sah, in diese Leere hineingezogen zu werden, die Richtung, wo die Dämonen herkamen. Und in dieser Situation erinnerte ich mich tief, tief an meinen Glauben und daran, dass Gott seinen Sohn, metaphorisch betrachtet, für uns alle geopfert hat. Und ich stellte mir die Frage, wenn der Schöpfer, unabhängig davon, ob wir ihn Gott nennen oder ob er männlich oder weiblich ist, das spielt keine Rolle. Die Schöpfung opferte den eigenen Sohn, das eigene Kind, um uns zu retten, um Vergebung zu erhalten. Dann sollte ich erst recht fähig sein, den zu vergeben, die ich für dämonisch hielt. Weil die neben mir lagen, verbrannt. Ich saß neben einer Leiche, die Dschihadist, da roch, das Fleisch brannte noch, verkohlt. In dem Moment drehte ich mich um und schaute die Leiche an und sagte, es tut mir leid, du bist auch ein Mensch, vergib mir. Und mit diesem Akt hatte ich mich selber befreit. Denn letzten Endes ist die Essenz des Glaubens, zumindest meines Glaubens als Christ, nicht Rache, sondern Vergebung. Mhm. Und diese Vergebung mag in den Augen mancher Menschen eine Schwäche sein, aber sie ist eine Stärke. Denn trotz all dem habe ich die Fähigkeit bewahrt, im Sinne meines Glaubens zu vergeben. Und das ist rein menschlich und das können viele Menschen. Mhm. Und das macht mir Hoffnung.
Mhm. Also ist Ihnen Ihr Glaube auch dahingehend eine Stütze gewesen, mit den Bildern, die Sie gesehen haben, also mit den Bildern in Ihrem Kopf auch zu leben?
Ohne meinen Glauben würde ich hier nicht bei Ihnen sitzen. Ich wäre mit Sicherheit nicht hier.
Sie hören die Talk- und Musiksendung bei Radio Horeb. Ein armenisches Lied mit einem traurigen Hintergrund. Das Lied hat die Sängerin Yeksha den Menschen gewidmet, die dem Völkermord im Osmanischen Reich zum Opfer fielen. Und immer noch leiden viele Armenier, Christen, Jesiden, die im Nahen Osten zu den religiösen Minderheiten zählen, unter Verfolgungen. Bei mir zu Gast im Studio war Simon Jakob, Autor und freier Journalist. In seinem Buch Peacemaker erzählt er vom Krieg und von der Suche nach Frieden im Nahen Osten. Dafür hat er die Länder jahrelang bereist und viele Eindrücke gewonnen. Jetzt haben Sie auch erzählt, dass, während Sie unterwegs waren, dass es eben nicht nur diese äußerliche Reise war, sondern eben auch für Sie selbst eine innerliche Reise. Also es war ein innerer Prozess. Sie haben sich ja auch dabei verändert. Wie haben Sie gemerkt, dass Sie sich wirklich durch dieses Projekt auch selbst verändert haben?
Man muss hinzufügen, vor diesem Projekt war ich bereits als Vorsitzender zentralorientalischer Christen aktiv, auch journalistisch, vor allem auch mit den Öffentlich-Rechtlichen. Und die Jahre zuvor hatte ich mich sehr intensiv mit dem Thema Christenverfolgung beschäftigt. Aufgrund dessen, dass ein Großteil meiner Familie beim Genozid an den osmanischen Christen zwischen 1915 und 1918 umgekommen ist, 90% meiner Familie, hatte ich von Haus aus eine Art vererbtes traumatisches Erlebnis. Das heißt, ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass die Welt schwarz und weiß ist. Es gibt Christen, es gibt Muslime und die muslimische Welt oder die islamische Welt möchte uns vernichten. So, das war mein Denken. Und letzten Endes gaben uns Al-Qaida und die Entwicklung im Nahen Osten bildlich betrachtet recht. Wir hörten die News und wir sahen die Situation. Und mein ganzes Denken spiegelte diese Sichtweise wieder, schwarz und weiß. Ich begann allerdings zu hinterfragen, als ich mit den Reportagen begann, weil ich sagte zu mir selber, es kann nicht sein, dass ein Großteil der Menschen uns einfach vernichten möchte. Ich frage einfach mal, warum das so ist. Wir müssen mehr in die Tiefe gehen. Also begann ich damit, meine eigenen Dogmen zu hinterfragen, auch das, was ich vererbt bekommen hatte, und setzte mich mit der Gesamtthematik auseinander. Dann stellte ich fest, dass die Dinge weitaus komplexer sind und komplizierter als einfach nur schwarz und weiß. Dies führte dazu, dass sich meine Neugierde steigerte und ich letzten Endes noch mehr daran interessiert war, mit allen Menschen den Dialog zu suchen, das Gespräch zu suchen. Ich wollte einfach wissen, wie die Menschen funktionieren, wie sie ticken. Und nicht nur Muslime, auch die einzelnen Sichtweisen innerhalb des Islams, Schiiten, Sunniten, Sufismus, Zwölfer-Imamiten, Juden, Atheisten. Mir war es wichtig, die Menschen zu verstehen und den Menschen an sich in den Mittelpunkt zu rücken und nicht irgendeine Ideologie. Dieser Transformationsprozess befreite mich von einer Last. Er gab mir die Möglichkeit, mich freier zu fühlen, freier zu entfalten und hielt mir auch vor Augen, dass wir Menschen alle eigentlich eine Gemeinsamkeit haben, wenn wir uns mehr auf die Menschen konzentrieren und zum Beispiel uns nicht mehr so intensiv auf den Konsum und den Materialismus konzentrieren. Das mag für den einen oder anderen auch paradox sein, was hat Konsum mit Menschen zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun, weil Konsum nimmt uns Zeit weg, aber wir beschäftigen uns mit toter Materie. Menschen dagegen sind lebendig. Und wenn wir uns mit diesem Leben auseinandersetzen, dann führt es dazu, dass wir festgefahrene Schwarz-Weiß-Dogmen auflösen und wir stellen fest, die Welt ist bunt, sie ist vielfältig, sie ist facettenreich. Und übrigens beflügeln gerade soziale Medien, wenn wir sie richtig nutzen, diesen Dialog.
Ja, und würden Sie auch raten, zum Beispiel Menschen in Deutschland, dass sie wirklich vielleicht auch offensiver einfach auf Flüchtlinge zugehen, statt sich wirklich abzuschotten und von vornherein irgendwie sich Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, dass man vielleicht auch wirklich einfach mal den Dialog sucht und die Menschen versucht, erst mal kennenzulernen, bevor man von vornherein sagt, mit denen möchten wir nichts zu tun haben.
Absolut, denn die Flüchtlinge brauchen das. Gerade sie, weil sie in eine Region kommen, die ihnen kulturell absolut fremd ist. Und dann nehmen sie natürlich ihre Werte und ihre Normen mit. Und teilweise kollidieren diese Werte und Normen aufgrund der Clanstrukturen mit unseren Werten und Normen. Und anstatt frustriert darüber den Kopf zu schütteln, sollten wir lieber auf diese Menschen sagen, pass auf, das ist unsere Welt, wir leben so, wir laden dich ein, komm dazu, aber verstehe, dass das und das zu einem Konflikt wird und überdenke deine eigene Situation. Letzten Endes ist das der Integrationsprozess, der nötig ist. Anhand meiner eigenen Entwicklung als Kind kann ich definitiv sagen, dass der Umgang mit Menschen aus dem neuen Heimatland von essentieller Bedeutung ist. Ich muss keine Angst vor Flüchtlingen haben. Ich muss aber auch keine Angst vor dem kritischen Dialog mit ihnen haben. Ich sollte offen auf sie zugehen, sie zu Gesprächen einladen. Ich sollte aber auch ganz klar, offen und ehrlich mit ihnen Probleme angehen, damit wir auf einer kommunikativen Ebene dies auch besprechen, weil dann der Vater sich beim nächsten Mal dreimal überlegt, ob er zum Beispiel die Ehefrau schlägt. In Deutschland kann man dafür nicht nur bestraft werden, sondern die gesamte Gesellschaft in dieser Umgebung ist dagegen. Ich muss meine Frau so behandeln, wie man mich behandelt. Als Beispiel. Ich habe oft Fälle erlebt, wo genau das zu einem Problem führte und dann viele sagten, okay, wir wenden uns ab. Ich, nein. Wir gehen freundlich mit jedem um. Wir geben ja euch etwas. Wir haben eine Erwartungshaltung. Aber wenn wir uns komplett abschotten, werden wir gerade in der jetzigen Phase eine Generation erleben, die heranwächst, die außerhalb der demokratischen Ordnung, der Normen und Werte, wie wir sie hier kennen und lieben, heranwachsen sehen. Und das ist gefährlich. Integration bedeutet geben und fordern. Und das funktioniert nur in gemeinsamem Dialog, in gemeinsamer Zusammenarbeit.
Als Sie die Funktion als Vorsitzender des Zentralrats der orientalischen Christen innehatten, ja, wie soll ich sagen, durften Sie auch mal entscheiden, welche Flüchtlinge aus dem Nahen Osten Sie in Deutschland Asyl gewähren und welchen nicht. Hat das Ihre Sichtweise auf die Asylpolitik verändert?
Ja, meine Sichtweise auf die Asylpolitik war vorher schon nicht unbedingt positiv. Einfach aufgrund dessen, dass das Dublin II Abkommen, wie wir es kennen, eigentlich seit Jahren nicht funktioniert, aber wir so tun, als ob es trotzdem funktionieren würde. Ich muss hinzufügen, dass das war 2013, als ich diese Entscheidungen zu treffen hatte, dass das eine der schwierigsten Phasen in meinem Leben war, weil ich hier mit Menschenleben letzten Endes zu tun hatte. Ich hatte es nicht mit Kapital zu tun, wie bei meinen früheren Unternehmen oder im Management, ich hatte es mit Menschenleben zu tun. Die Entscheidung darüber zu treffen, 500 von 10.000 auszusuchen, hat mich an die Grenzen meines Verstandes gebracht. Und letzten Endes hat das etwas in Gang gesetzt, was eine unglaubliche Herausforderung für mich war, weil ich mit Gewissensbissen zu kämpfen hatte. Am liebsten hätte ich allen Menschen geholfen, aber man kann nicht allen Menschen helfen. Und einem wird gesagt, Sie müssen entscheiden, wer jetzt kommt. So und so viele können Sie nach Deutschland bringen. Wen hilft man jetzt? Die Mutter, die weinend um Hilfe bittet, der Vater mit seinen Kindern, der junge Mann, der unter Umständen zum Militärdienst muss und wenn er sich weigert, wird er hingerichtet, wenn er nicht flieht. Wem hilft man nun? Ich denke, dass meine Sichtweise auf die Asylpolitik enorm verändert hat und vor allem mich letzten Endes zum Entschluss gebracht hat, dass die beste Asylpolitik darin besteht, Menschen gar nicht dazu zu bringen, zu fliehen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat zu bleiben. Das ist die beste Asylpolitik, die wir gemeinsam mit der EU, wir müssen ja in einem Strang ziehen, eigentlich realisieren sollten. Menschen dazu zu motivieren, in ihrer Heimat zu bleiben, Sicherheit zu haben, um letzten Endes auch dort eine Entwicklung in Gang zu setzen, die ihre Gesellschaft für die Zukunft formt. Unsere Asylpolitik mit all ihren Gesetzen und Regelungen ist eine immense Herausforderung für die gesamte Europäische Union, für alle Länder, egal ob in Osteuropa, in Westeuropa. Und ich glaube, unabhängig davon, wie intensiv die populistischen Töne in Europa sind, Ob wir wollen oder nicht, das wird uns zusammenschmieden.
Ja, in Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass die Zukunft des Nahen Ostens am Umgang und am Verständnis der Clans, die dort herrschen, dass sich da die Zukunft entscheidet. Wie muss man das verstehen?
Zunächst einmal muss man wissen, dass eine Clanstruktur, die ein Kollektiv organisiert, ein Kollektiv leitet, diametral zur Struktur im Westen steht, weil wir im Westen den Menschen in den zentralen Mittelpunkt drücken. Das heißt, die individuelle Entfaltung ist hier von Bedeutung, während im Nahen Osten der Kollektivismus, das heißt die Ehre, der Name, die Stärke des Clans im Zentrum stehen. Wenn wir zukünftig diese Region befrieden wollen, müssen wir darüber nachdenken, wie wir es schaffen, dass wir die Clanstrukturen zurückdrängen und das Individuum, nämlich den Menschen, mit all seinen Rechten und Pflichten in den Mittelpunkt stellen. Der wesentliche Punkt besteht aber darin, dass Clans von ihrer Vorgehensweise und Struktur her im Grunde genommen an der Spitze dem entsprechen würden, was wir in Deutschland korrupt nennen würden. Das heißt, es ist das Bewusstsein einem Klientel gegenüber. Gehöre ich nicht diesem besonderen Clan an, kann ich nicht an die Gesellschaft, an der Macht partizipieren, es sei denn, ich besteche jemanden, der mir letzten Endes die Möglichkeit gibt. Im Nahen Osten nimmt man so etwas nicht als Bestechung wahr. Das heißt, um letzten Endes eine Zukunft zu schaffen für Millionen und Abermillionen junger Menschen in dieser Region, muss ich zunächst einmal die Clanstrukturen verstehen. Wenn ich die Clanstrukturen verstanden habe, muss ich Mechanismen entwickeln, damit eine junge Generation sich von diesen Clanstrukturen abkoppelt und eine eigene Dynamik innerhalb eines politischen Konsens entwickelt. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, es wird 30, 40, 50 Jahre dauern. Das muss ähnlich einer Graswurzelbewegung einen Start haben. Wenn dieser Start initiiert wurde, mit diesen vielen jungen Menschen, die gut ausgebildet werden, dann könnten sie auch in 10, 20 Jahren sagen, ich brauche ja gar nicht den Clan, um mich zu beschützen. Ich bin fähig, mich selber zu entwickeln, mein eigenes Unternehmen zu gründen, bin fähig, selber Arbeitsplätze zu schaffen, dank meiner Innovation und Kreativität. Und das würde letzten Endes in einem politischen System münden, welches nicht exakt dem entsprechen würde, was wir haben, aber ähnlich wäre.
Also besteht schon mal ein Lösungsansatz darin, die patriarchalen Strukturen teilweise aufzulösen und vielleicht sogar auch den Frauen mehr Respekt zu zollen oder ihnen ja eine bessere Rolle zuzuweisen.
Ja, die Freiheit der Frau steht im Konflikt mit dem Patriarchat. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Frau an sich, die momentan an der Gesellschaft kaum partizipieren kann, ist der Schlüsselfaktor, um letzten Endes eine gesellschaftliche Entwicklung anzustoßen. Das weiß das Patriarchat. Deswegen steht das Patriarchat mit seiner Dogmatik im Konflikt mit der Frauenbewegung. Denn wenn die Frau an Macht gewinnt, verliert das Patriarchat seine Macht. Das bedeutet wiederum, dass der Herrscher entmachtet wird und letzten Endes Frau und Mann gleichgestellt sind. Ab dem Moment, aber dem Frau und Mann gleichgestellt sind, muss der Mann sich selber bemühen, um Entwicklungen an den Tag zu legen. Und die Frau kann ihre Kreativität, ihren Wissensschatz und letzten Endes auch ihre Leidenschaft mit in die Gesellschaft einbringen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Schlüssel zum Frieden im Nahen Osten die Befreiung der Frau in der Gänze ist und die Akzeptanz der Frau als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Denn wenn das passiert, von oben nach unten herab, schaffen wir es auch, dass Menschen unabhängig ihrer sexuellen Ausrichtung völlig akzeptiert werden, Menschen, die religiös oder nicht religiös sind, akzeptierte Menschen, die ihre Religion verlassen, akzeptiert werden. Aber es fängt mit der Frau an. Und die Frau an sich ist die größte Bedrohung für das Patriarchat.
Noch ein Punkt, den Sie auch in Ihrem Buch erwähnen, ist die Rolle der Kunst und die Rolle der Ästhetik, dass das ja auch durchaus etwas mit Frieden zu tun haben kann. Wie muss man sich da eine Lösung vorstellen?
Ich habe vor langer Zeit eine technische Ausbildung gehabt. Kunst war mir eigentlich mehr oder weniger fremd. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass selbst im technologischen Bereich wenn wir auf internationaler Ebene aktiv sind, es unmöglich ist, nur allein durch die Sprache zu kommunizieren. Also haben wir damit angefangen, Skizzen zu machen, Bilder und ähnliches, damit wir ein gemeinsames Verständnis haben, weil Sprache an sich reicht oft nicht aus, um eine gemeinsame Emotion zu projizieren, auf etwas zu projizieren oder zu übertragen. Daraus resultierend habe ich damit begonnen, mich intensiver mit Kunst zu beschäftigen. Und dann habe ich während meiner vielen Reisen festgestellt, dass gerade durch Philosophie und Kunst Menschen näher zusammenkommen, weil ein Gemälde oft Gemeinsamkeiten darstellt. Wenn wir gemeinsam etwas Kreatives schaffen, ob es ein Gemälde ist, ob es vielleicht eine Gesangsanlage im Chor ist oder ein gemeinsames Theaterstück, erkennen wir plötzlich, wir meinen ja alle das Gleiche, nur sprachlich betrachtet haben wir Schwierigkeiten, uns auszudrücken. Und deswegen betrachte ich Kunst als auch die Philosophie, Musik. Ich betrachte diese Aspekte als essentielle Bestandteile einer funktionierenden Gesellschaft, die harmoniert. Übrigens ist das einer der Gründe, warum Extremisten wie der Islamische Staat Kunst zerstörten, weil sie exakt wissen, dass Kunst Frieden schafft und Menschen zusammenbringt und sie harmonieren lässt. Aber zerstört man die Kunst, verbietet man die Kunst, zerstört man auch die Leidenschaft im Herzen, die Gemeinsamkeiten mit dem anderen zu suchen, ausgedrückt durch ein Kunstwerk. Das ist hochinteressant, wenn man das gerade bei Extremisten beobachtet, weil sie dann gleichzeitig mit der Kunst zum Beispiel das Lachen verbieten. Aber man lacht gerne über etwas Schönes. Das ist auch eine Art Kunst und das verbindet.
Jetzt sind Sie 2011 aufgebrochen, um mit Project Peacemaker Frieden zu finden. Haben Sie den Frieden gefunden?
Ja, ich habe meinen Frieden gefunden. Und abschließend habe ich diesen Frieden mit diesem Buch gefunden. Es war eine Komponente, die letzten Endes fehlte, weil ich als hochtechnisierter Mensch im digitalen Rahmen unglaublich viel gemacht habe. Im Fernsehen, in den sozialen Medien, Artikel verfasst. Aber letzten Endes habe ich auch eine Erkenntnis erlangt, dass Technologie, so gut sie auch ist, immer kalt bleibt. Sie hat keine Gefühle und sie vermittelt ein Grundwissen, aber es setzt niemals das Gefühl, etwas in der Hand zu haben, vor einem Kaminfeuer zu sitzen und vielleicht 2-3 Stunden sich in etwas hineinzulesen, um sich auch wie ein Kunstwerk in ein Bild hineinversetzen zu können, um Gefühle, Emotionen und Botschaften zu übertragen. Mit Abschluss dieses Buches, mit der Veröffentlichung dieses Buches, habe ich für mich persönlich meinen Frieden in der Gesellschaft gefunden, aber auch meinen Frieden mit Gott.
Ja, und dieses Buch, haben Sie vor, das auch in andere Sprachen zu übersetzen? Also ich nehme an, Englisch wird wahrscheinlich sowieso vorgesehen sein.
Also wir planen tatsächlich eine englische Version. Wir haben inzwischen eine Anfrage für eine Version in Farsi, also für den Iran. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Buch so 1:1 dort veröffentlicht wird. Wir haben eine Anfrage für eine türkische Version. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Unterstützer hätten, Verlage, die bereit wären, das Buch in verschiedene Sprachen zu veröffentlichen, weil ich glaube, dass die Botschaft des Buches an sich wichtig ist und der Inhalt, der dadurch vermittelt wird. Ich kann nur jeden auffordern, sich mit uns in Verbindung zu setzen, der von sich aus sagt, ich würde euch gerne dabei unterstützen, dieses Buch zu übersetzen, um die Botschaft, die dieses Buch enthält oder dieses Projekt in die Welt hinaustragen zu können, weil es, und das haben Sie selber bei der Veranstaltung gesehen, unglaublich viele Menschen zusammengebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Projekt, das wir weiterführen werden, noch viele weitere Menschen zusammenbringen wird. Und viele werden sich das als Vorbild nehmen, um ihr Leben zu ändern.
Ja. Genau, wie geht's denn weiter mit Project Peacemaker? Was ist für die Zukunft noch geplant?
So, wir planen gemeinsam mit unserem Team dieses Jahr Peacemaker Europe. Ich werde wahrscheinlich in den Sommermonaten dieses Jahr quer durch Europa reisen. Und ich werde Orte besuchen, die letzten Endes dazu beigetragen haben, die Europa zu dem werden ließen, was es heute haben, mit all seinen Freiheiten. Wir sind der festen Überzeugung, und ich bin der Überzeugung, dass wir als Kontrast zum Krieg im Nahen Osten das aufzeigen sollten, was Frieden ausmacht und wie Frieden entsteht. Und Europa ist eine perfekte Blaupause dafür, weil auf dem europäischen Territorium, vor allem Mitteleuropa, jahrhundertelang Kriege geführt wurden im Namen der Religion. Ich glaube, dass die beste Strategie gegen Populismus, Extremismus, Radikalismus Europa ist, indem wir das aufzeigen, was Europa bietet. Die Phase des Friedens dauert nun lange an, und wir sollten immer hinterfragen, warum wir diesen Frieden haben, diese Idylle, diese Harmonie, auf was diese beruht. Und wenn ich diese Reise durch Europa abgeschlossen habe, ich habe vor, in Norwegen zu starten und möchte am Ende in Sarajevo landen. Das alles werden wir in Videoblogs auf unserer Webseite veröffentlichen. Alle können das verfolgen. Aber am Ende soll der Leser selber entscheiden, der Peacemaker 1 gelesen hat im Nahen Osten und dann hoffentlich Project Peacemaker Europe als Kontrast. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht wie Lehrmeister den Menschen etwas vordiktieren. Sie sollen selber sehen, sie sollen selber begreifen und verstehen. Das ist Europa, das ist der Nahe Osten. Wie hat es Europa geschafft, diesen Frieden zu bewahren unter Völkern, die sich vorher abgemetzelt haben, abgeschlachtet haben? Das können wir uns teilweise gar nicht vorstellen. Und heute überqueren wir einfach die französische Grenze und trinken mit jemandem ein Glas Wein. Das muss man erst einmal in den Kopf bekommen. Und Menschen im Nahen Osten, die das sehen und das mitbekommen, sagen, Europa gibt uns eigentlich Hoffnung, weil die haben es geschafft. Wenn die es geschafft haben, warum sollten wir nicht es auch schaffen?
Geht das überhaupt? Kann dort der Friede genauso funktionieren wie hier in Europa? Oder ist das gar nicht möglich, eben aufgrund der anderen Strukturen, wie der Nahe Osten aufgebaut ist? Ja, kann es vielleicht eine andere Art von Frieden sein dann?
Also, ich bin mir an einem Punkt ziemlich sicher, dass wir nicht exakt Europa kopieren werden. Also ähnliche Strukturen. Wir werden immer die Komponente Religion mit drin haben. Aber lassen Sie mich Ihnen eines sagen, ich habe von Europa viel gelernt. Um zu begreifen, wie Frieden funktioniert, ist Europa der perfekte Schauplatz. Und bis zum Jahre 1866, wir leben hier in Bayern, hätte ein Bayer es niemals für möglich gehalten, dass er sich mit einem Preußen zusammensetzt. Die haben sich vorher bekriegt. Bis Bismarck 1866 Preußen und Bayern dazu gebracht hat, gegen Napoleon III. Ins Felde zu ziehen. Und 1871 kam es im Spiegelsaal von Versailles zum Zusammenschluss und letzten Endes zum dem, was wir heute haben, nämlich Deutschland. Nun muss man sich jetzt mal vorstellen, ich habe mir Aufzeichnungen dieser Jahre angesehen, die Bayern haben die Preußen gehasst und die Preußen haben die Bayern gehasst. Und hätte man vor 1866 irgendeinem Bayern erklärt, du wirst irgendwann Berlin als Hauptstadt in einem deutschen Land haben, der hätte dich ja für verrückt erklärt. Aber es ist möglich. Das heißt, die Geschichte Europas zeigt uns, dass wir Rache und die Spirale der Gewalt hinter uns lassen können, wenn der Wille da ist. Der Wille im Nahen Osten ist da. Dieser Wille wird nicht exakt in derselben Konstruktion wie die Europäische Union münden. Aber der Wille ist da und der Wille formt.
Also besteht dann Hoffnung, dass der Islamische Staat irgendwann wirklich zu bekämpfen ist?
Nicht der Islamische Staat. Die Ideologie, die hinter dem Islamischen Staat steckt, in ihrer toxischen Mischung, bestehend aus vielen Facetten, wird besiegt werden, weil die meisten Menschen im Nahen Osten nach Frieden suchen. Sie brauchen nur ihre Chance.
Was ist für Sie persönlich denn Frieden?
Innere Einkehr, Harmonie mit mir selber, meine Mitmenschen und vor allem im Zusammenleben mit meiner Umwelt. Die letzten Jahre haben noch etwas bei mir geprägt. Ich bin auch von einem sehr konsumfreudigen Menschen zu einem recht limitierten Menschen geworden, weil mir letzten Endes auch die Situation aufgezeigt hat, dass unser eigenes Konsumverhalten sehr viel mit den Ressourcen zu tun hat, um die es geht. Und wir letzten Endes als positiven Effekt, wenn wir unseren Konsum zurückfahren, eine bessere Umwelt haben. Und deswegen fühle ich mich gerade in der europäischen Umgebung, wo ein Umweltbewusstsein herrscht, was von immenser Bedeutung ist, recht wohl. Und das harmoniert mit meinem Glauben, meinem Zusammenleben mit den Menschen. Und wenn wir die Menschen glücklich sehen um uns herum und wenn wir für sie einstehen und Gemeinsamkeiten aufweisen können, also ich habe da meinen Frieden gefunden.
Simon Jakob, Autor und freier Journalist, hat seinen Frieden mit der Veröffentlichung seines Buches Peacemaker gefunden. Im Gespräch mit ihm habe ich viel über seine Sicht auf die Situation im Nahen Osten erfahren. Erst im März ist Simon Jakob aus Mossul zurückgekehrt. Seine Analysen und Lösungsansätze haben eine Botschaft. Frieden im Nahen Osten ist möglich. Sein Project Peacemaker geht weiter. Gerade plant er seine Reise durch Europa, um den Menschen zu zeigen, dass Friede oft Jahre braucht, um zu wachsen und keineswegs selbstverständlich ist. Friede ist ein kostbares Gut, um das es sich zu kämpfen lohnt. Näheres zum Projekt und Buch von Simon Jakob finden Sie auf unserer Homepage horeb.org. Das war die Talk- und Musiksendung bei Radio Horeb. Es sagt Ihnen auf Wiederhören Nadja Neubauer.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.